Cloud Cocoland Avantgarde in Spaces.
Folge 5: Spolien.
Spolien. Warte mal.
Ach Mann.
Nee, könnte das eine Band sein? Könnte es Instrument sein? Vielleicht ist es ein außergewöhnliches Instrument. Also so mehrere, mit mehreren Saiten irgendwie, also so kleine Rasselklöckchen.
Irgendwie Spole, sowas. Er spielt die Spole oder was? Oder er schlägt die Spole.
Hör mal, könntest du nicht aus der Pflanzenwelt kommen wenigstens? Wenn es schon nicht Tierchen sind oder Mikro-Gekrabbel oder
was? Spolien, aber was soll denn das sein? Aus der Familie der...
Sporen.
So und so, ja genau, da denkt man an Sporen, genau. Spolien.
Aber das ist es ja nicht. Das ist ja was ganz anderes, hat die Rosa gesagt. Ich fände es jetzt echt mal auch gut, dass man das ohne gut nachgoogeln überlegt. Spolie. Also ich fand die Variante... Spanische oder schwedische Kleinpolen.
Nein, gar nicht so doof. Nein, die Schweden haben doch damit gar nichts zu tun.
Aber
Spanier und Polen. Zeugen gehen da miteinander.
Ja, das macht mir Sinn.
Ich bin ein Spole. Sie ist eine Spolin. Zusammen
die
sind wir
Spolen. Die Kleinen. Du hast ja gesagt, Ian ist aber so eine Verniedlichungsform auch in irgendeiner Sprache, oder?
Vielleicht ist es...
Das ist ja auch kein anderes Wort für...
Ich meine, es könnte ja was ganz einfach Banales sein, so aus dem fernöstlichen, so Schmuck oder...
Die Frage ist, ist es gut, Spolien zu haben? Also hilft es?
Es wäre gut, wenn Sie uns mal solche Fragen
also
rückstellen würden.
Sollten wir auch Spolien haben? Und es ist natürlich auch taktisch geschickt, allen Leuten zu erzählen, dass man welchen wird, aber ihnen ums Verrecken nicht verrät, um was es da geht. Ja? Einschaltquoten gingen in die Tausende, in die Zehntausende. Sie versammelten sich vor ihren Geräten, um zu erfahren sind. Und ich würde es in dieser Sendung auch möglichst lange rauszögern. Also ich würde erst nach einer Dreiviertelstunde überhaupt mit rausrücken, was Spolien sind. Ja? Vorher so die ganze Zeit im heißen Brei drum reden.
Schön, dass ihr heute wieder reinhört oder auch das erste Mal reinhört. Mein Name ist Eva Seber und mir gegenüber sitzt meine Podcast-Partnerin
Rosa Erdmann.
Und vor uns stehen zwei wunderbare Rosé-Gläser. Ich erhebe die mal, Rosa. Ich freue mich sehr auf die Folge heute. Salut.
Zum Wohl. Schöne Farbe.
Absolut.
Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, was ja ein Relikt aus der Vergangenheit darstellt, switchen wir nochmal kurz in die Zukunft und hören, was Karl, die Stimme der Zukunft, zu diesen Relikten aus der Vergangenheit zu sagen hat. Ich bin sehr gespannt.
Sind Spolien heute auch Zeichen modernen Raubrittertums? Sind sie historisierender Kitsch? Können Spolien in Zeiten des Wandels eine haltgebende Referenz sein? Werden die wiederverwendeten Bauteile in 2100 noch aus Beton sein? Haben Spolien einen ökologischen Wert als Recycling-Elemente?
Und wir reden natürlich heute nicht allein über dieses Thema. Wir haben wieder einen Experten dabei. Und zwar ist das heute Professor Dr. Hans-Rudolf Meyer. Er ist in Zürich geboren, hat dann zunächst eine Ausbildung in der chemischen Industrie gemacht und dort dann auch gearbeitet. Danach hat er seine akademische Laufbahn begonnen. Studium der Kunstwissenschaft, Geschichte, Ur- und Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie. 1992 hat er promoviert an der ETH in Zürich. Und hat dort auch einen Auslandsaufenthalt in Rom gehabt. 2000 hat er dann an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel habilitiert und war bis 2007 auch noch Privatdozent für Kunstwissenschaft. Seit 2008 forscht und lehrt er nun an der Bauhaus-Universität Weimar rund um das Thema Denkmalpflege und Baugeschichte. Er ist Mitglied in verschiedenen Verbänden, Autor vieler Publikationen und Bücher und auch Redaktionsmitglied des Magazins Forum Stadt. Wir sind auf ihn aufmerksam geworden durch sein letztes Buch über Spolien, Phänomene der Wiederverwendung in der Architektur, was 2020 im Jovis Verlag erschienen ist. Lieber Hans Rudolf, wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir.
Ja, freut mich auch.
Sag mal, bevor wir anfangen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie man das ausspricht. Als ich das Wort das erste Mal hörte, sagte man Spolien. Und jetzt sagen wir Spolien. Wie ist es denn richtig? Das weißt du doch bestimmt.
Naja, das kommt ein bisschen drauf an, was für ein Dialekt oder was für eine dialektale Färbung man hat. Also ich würde bei Spolien bleiben.
Also keine möchte ich bitte hier von meiner Seite aus an den Tag legen.
Eben, also dann ist es
also Spolien.
Die hat wahrscheinlich den hessischen Dialekt angewendet, mit dem SCH, ja. Ich weiß nicht.
Genau, das ist das, ja. Oder im Süden.
Spolien, okay. Ja. Dann hätten wir das schon mal. Da haben wir heute schon mal profitiert.
Was sind
Kommt
denn?
Ja aus dem Latein, oder?
Was sind denn eigentlich Spolien? Also ich muss zugeben, Rosa, ich weiß nicht, wie es dir ging. Als ich das erste Mal das Wort gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das eigentlich? Also ich habe, hätte man das mir so auf einem Zettel geschrieben, hätte ich schon überlegt, ist das irgendwie eine Pilzsorte oder ist das? Also, aber ich wusste ja, es war in der Zeitung, es kann keine Pilzsorte sein in dem Zusammenhang. Was sind denn Spolien?
Also ich habe das Wort gar nicht so, ich habe das Wort das erste Mal gesprochen gehört, als ich durch die Frankfurter Altstadt wanderte und eine Fassade gesehen habe, die offensichtlich alt war und in eine neue alte Fassade integriert war. Ich glaube, es war so eine barocke Hausfassade und sagte so, huch, was ist das? Und derjenige, der mich führte, sagte, das ist eine von den berühmten Spolien aus der Frankfurter Altstadt.
Genau, also das Spolien werden so definiert, dass es eben Bauglieder sind, die wiederverwendet werden, die also von einem anderen Gebäude kommen und in ein neues Gebäude eingefügt werden. Und zwar würde ich so einschränken, die tatsächlich auch intentionell wiederverwendet werden. Ich meine, es gibt ja Gründe, Material wieder zu verwenden, einfach so aus Materialspargründen oder weil es gerade da ist. Aber bei Spolien würde ich denken, dass man also wirklich intentionell, dass man das auch will und meistens auch zeigen will, dass da was etwas ist, das aus einem anderen Gebäude kommt. Und der Begriff, der kommt eben aus dem Lateinischen, dort ist Spolium, war eigentlich eben die dem Gegner, besiegten Gegner abgenommene Rüstung. Und von daher ist der Begriff dann eben insgesamt eben zum geraubten Gut verwendet worden und dann um 1500 etwa dann auch zum ersten Mal in der Architektur aufgetaucht, dass eben als Bauglieder, die von einem Gebäude genommen wurden, irgendwo anders weiterverwendet worden sind. So viel ungefähr zum Begriff.
Bauglieder.
Als also Bauteile, Leier? Genau. Bauteile.
Okay. Bauteile, du sagst intentionell. Also nicht, weil einem gerade was fehlt und da liegt es noch rum. Also wenn ich in einer Favela, in einer Wellblechhütte lebe und ich nehme eine alte Käfertür und mache aus der meine Eingangstür, dann ist das keine Spolie in dem Sinn.
Also ich glaube, man kann das, ich finde den Begriff da nicht besonders sinnvoll, aber natürlich eben, das sind wiederverwendete Bauelemente, aber wenn es irgendwie rein aus der Not geboren ist, finde ich, dass der Begriff eigentlich nicht weiterführt. Der Begriff, so wie ich ihn im Buch verwendet habe, geht es ja darum zu sagen, warum verwendet man das weiter, aus was für unterschiedlichen Gründen. Und wenn es in der Favela oder sowas, was du angesprochen hast, was natürlich ein großer Teil der Wiederverwendung, wenn man es weltweit betrachtet, ausmacht, da ist es eben die reine Not und da braucht man vielleicht dafür diesen Begriff dann gar nicht so sehr. Man kann es ganz natürlich größer fassen, da würde ich sagen, dass die Spolien einfach ein Teil der Wiederverwendung von Bauelementen in der Architektur sind.
Das, ja. Du sagtest am Anfang zur Herkunft des Begriffes, dass man dem Gegner etwas abgenommen hat. Also wäre es da eine Art Trophäe gewesen, ja? Wenn ich jemandem die Rüstung ausziehe und ich habe die dann, zeige ich, dass ich ihn besiegt habe. Wenn wir es aber jetzt denkmalpflegerisch betrachten, dann ist es ja was genau das Gegenteil, oder?
Naja, also wenn man guckt, wie und aus welchen Gründen Baumaterial oder Bauelemente als Polien wiederverwendet worden sind, dann ist das mit den Trophäen durchaus eine Möglichkeit. Also das insbesondere in der Spätantike, im Mittelalter, wurden durchaus eben auch solche Bauglieder als Trophäen wiederverwendet. Eben zum Zeichen des Sieges hat man beim besiegten Gegner, hat man bei dem beispielsweise wichtige Gebäude umgelegt und dann Säulen zum Beispiel mitgenommen und dann zu Hause am eigenen in der eigenen Architektur eingebaut. Venedig ist vielleicht das bekannteste Beispiel. Venedig wimmelt es nur so von Spolien, die aus Byzanz kommen, die nach 1204, nach dem vierten Kreuzzug, als eben nicht Jerusalem erobert worden ist, sondern Konstantinopel und dann vieles eben nach Venedig geführt worden ist, das sind tatsächlich auch als Trophäen verwendet worden sind.
Als ich das Buch gelesen habe, glaube ich, gibt es eine Stelle, wo du sagst, eine Spolie verweist etwa auf etwas, was nicht mehr da ist. Also es wird zwar eingebaut, es ist natürlich präsent, es ist da und es ist natürlich auch irgendwie nicht mehr da, weil es dem ursprünglichen Gebäude entweder abgenommen wurde, geraubt wurde oder vielleicht existiert das ursprüngliche Gebäude gar nicht. Ne? Das ist so.
Das ist das Spannende eben, was ich auch so faszinierend finde an diesen Dingen. Das heißt, die Präsenz der Absenz, also die stehen, da ist etwas da, das steht, ist tatsächlich auch vorhanden, steht aber eigentlich für etwas, das nicht mehr vorhanden ist. Und diese Spannungsbogen und dieses Switchen, das ist, glaube ich, das wirklich, also das, oder zumindest ein interessanter Aspekt an diesem Ganzen.
Total. Und ich finde, das ist auch etwas, wenn wir jetzt in die Moderne mal gehen, was man sehr gut anwenden kann, zum Beispiel auf Unternehmen. Also wenn ein Unternehmen ein sehr altes Gebäude hat, sie sich überlegt, in eine neue Fläche zu transferieren und etwas mitzunehmen von diesem alten Gebäude in irgendeiner Form, das ist ja auch sowas, was so ein identitätsstiftendes Moment hat vielleicht oder auch so einen Bezug zur Historie nimmt. Ne?
Genau, das ist also oft dann auch so, dass das ist so quasi Ultima Ratio, wenn ein altes Gebäude nicht mehr zu halten ist oder jedenfalls wegkommt und man trotzdem einen Bezug machen möchte, dass man dann Teil davon, eben, sei es ein Portal oder ein anderer wichtiger Teil nimmt und davor stellt. Und das, du hast gesagt, und bei Unternehmen, das gibt es eben tatsächlich ja, dass man dann solche Dinge auch zum Teil haben, die ja dann sowas wie, oder verweisen eben auf die Geschichte, auf die Tradition eben auch eines Unternehmens. Selbst wenn dann rundherum moderne Architektur ist, steht da noch etwas, das darauf verweist, dass das Ganze eben älter ist, dass es eben auch eine Vorgeschichte gibt.
Total spannend, ja. Und es gibt auch diese politische, symbolische Dimension und da hat mich besonders berührt diese Themen der jüdischen Grabsteine. Also dass jüdische Grabsteine verbaut worden sind in Gebäude, teilweise an Stellen, wo man wirklich mit Füßen drüber laufen muss. Das ist ja auch mit einer Intention so gemacht worden. Das ist ja sozusagen vielleicht ein negatives Beispiel einer Symbolkraft, ja, wie das gemacht werden kann. Vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Beispiele nennen, das fand ich.
Ja, also das kann man eigentlich so seit dem 14. Jahrhundert beobachten, eben seit diese Pogrome losging, dass dann zum Teil eben jüdische Grabsteine insbesondere wiederverwendet worden sind, eingemauert worden sind, zum Teil eben auch in herabwürdigender Weise wiederverwendet worden sind. Das kann man dann auch in Regensburg beispielsweise nach 1500 gab es, nach dem Tod von Kaiser Maximilian, der irgendwie so als Schutzherr der Juden figuriert hat. Nach dessen Tod gab es in Regensburg eben auch noch ein Pogrom und da sind dann ganz viele dieser Steine verwendet worden und dann auch in die Stadtmauer und so eingebaut worden, auch als eine Art Trophäe, um zu zeigen, wir haben jetzt, die sind vertrieben, die sind weg, insbesondere natürlich dann bei jüdischen Grabsteinen kommt dazu, dass man ja weiß, dass im Judentum eben die Dauerpräsenz des Toten, des Grabortes ganz wichtig ist. Und hier ist es dann gewissermaßen doppelt gestört. Oder ist nicht mehr im Grab, ist kein Grabstein mehr, sondern der wird dann irgendwo anders verwendet. Auch in einer Art Triumphgeste. Und zum letzten Mal ist das dann auch von den Nazis so gemacht worden. Also Streicher in seinem Hof im Fränkischen hat tatsächlich eben auch jüdischen Grabstein als Schwelle für ein der Ökonomiegebäude verwendet. Aber was sich daran ja auch zeigt, ist eine gewisse Ambiguität auch von Spolien. Die sind ja verwendet worden, gezeigt worden, eingebaut worden als Zeichen der Vertreibung der Juden. Aber gleichzeitig sind sie ja heute in Regensburg beispielsweise eben auch noch die Zeichen dafür, dass es da mal Juden gab. Also auch das ist dann gegen die Intention, wie sie verwendet worden sind, kann man es eben lesen. Und das ist auch etwas, was ich auch wieder faszinierend finde an diesem Thema, ist, dass das eben oft ambivalent ist, dass das aus einem bestimmten Grund sind diese Dinge verwendet worden, aber dadurch, dass sie ja präsent sind, ermöglichen sie eben auch neue Interpretationen. Und in dem Fall eben sind gezeigt worden als Zeichen der Vertreibung und heute sind sie Zeichen dafür, hier gab es mal eine offensichtlich starke jüdische Gemeinde.
In Berlin gibt es ja auch, und man weiß nicht genau, ob das stimmt, aber angeblich soll ja aus der neuen Reichskanzlei des Führers, aus den Trümmersteinen, sollen ja die sowjetischen Ehrenmale aufgebaut sein. Hm. Ich habe aber auch gehört, dass es nicht stimmt und nur ein Märchen ist, aber auch in dieser Tradition würde sich das ja ganz gut einfügen.
Ob es stimmt oder nicht, kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur eben aus Kolleginnen, die das untersucht haben, die Spolienverwendung in Berlin der Nachkriegszeit, Bianca Bongiorno, die ist dem nachgegangen. Sie konnte keine Belege dafür feststellen, dass das tatsächlich stimmt. Aber selbst wenn es nicht stimmt, ist es doch interessant, dass es eben diese Erzählung gibt, die dann eben auch wieder zeigt, wie bedeutend solche Teile sind, ob sie jetzt tatsächlich irgendwie von dort kommen oder nicht. Die Erzählung ist in jedem Fall so, zeigt, dass man dem diese Bedeutung zugemessen hat. Und einzelne Bauteile sind, glaube ich, tatsächlich, oder einzelne Bauglieder aus der Reichskanzlei sind tatsächlich andernorts verbaut worden. Inwiefern dass das nun wirklich damit auch intentionell gezeigt werden soll oder inwiefern es eben vielleicht tatsächlich nur einfach Materialwiederverwendung ist, ist schwierig zu beurteilen. Aber die Erzählung als solches finde ich einfach schon interessant und zeigt, dass man dem Bedeutung zugemessen hat.
Und wenn es nur eine Zweitverwendung des Materials war, in dem Moment, wo es bekannt wird und interpretiert wird, ist es ja wieder intentionell.
Genau. Also das kann durchaus eben auch sein. Und ich glaube, das ist auch, da würde man auch andere Beispiele finden, auch geschichtliche Beispiele. Die mögen aus irgendeinem Grund vielleicht auch eben nur aufgrund von Materialmangel verwendet worden sein. Aber dadurch, dass sie sich offensichtlich von dem, was sonst da ist, unterscheiden, kriegen sie eine bestimmte Bedeutung und regen an, dazu eine Geschichte zu erzählen. Und das ist ja dann letztlich das Spannende dieser Geschichten. Ob die dann wahr sind im eigentlichen Sinne, das ist, glaube ich, dann gar nicht so der entscheidende Punkt.
Apropos Geschichte, was ist denn deine Geschichte zur Spolie? Wie kommt man zur Spolie? Also, ist das in Rom, als du an dem Konstantinbogen vorbeigegangen bist? Oder wo war's?
Das kam bestimmt, als er nach Weimar kam. Ist so eine typische Stadt, wo man zu Spolien inspiriert wird.
Es gibt auch da welche im Übrigen, aber es war das deutlich vorher. Ich habe in meinem Studium und dann auch die ersten Jahre danach habe ich mich hauptsächlich eben mit mittelalterlicher und spätantiker Kunst beschäftigt und unter anderem eben auch mit Rom. Und da ist es allgegenwärtig und da ist auch in der mittelalterlichen Architekturgeschichte, in der spätantiken Architekturgeschichte, ist das ein Thema, das spätestens eigentlich seit den 1930er Jahren, dann aber ganz sicher seit den 1960er Jahren ein viel diskutiertes Thema ist. Also insofern bin ich da, ist das angesiedelt in meiner Frühzeit mit den Interessen, hauptsächlich eben für mittelalterliche Baukunst. Und ich habe dann aber irgendwann auch gesehen, jetzt die gibt es ja auch später und die gibt es durchaus eben auch in der Gegenwartarchitektur. Und das ist vor ja, etwas mehr als 20 Jahren, dass ich dann zum ersten Mal versucht habe, so diese Verbindung durch die Zeiten zu machen. Und seither, wenn man auf das Phänomen mal aufmerksam geworden ist, sieht man überall Spolien. Und dann wissen auch etliche, dass ich mich damit beschäftige. Also auch von Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen von Freunden kriege ich permanent Hinweise auf weitere Spolien. Also wenn man mal irgendwie das drauf hat, kann man die ganze gebaute Umwelt fast nur noch unter dem Gesichtspunkt der Wiederverwendung betrachten. Das wird dann auch ein Tick.
Ja, ja, das kenne ich. Seit ich das Thema gehört habe, gucke ich auch danach. Man sucht sie und dann findet man sie auch.
Ja. Ja, wirst du sehen, wirst du überall solche Dinge sehen. Ja.
Ich habe ein kleines Gedankenexperiment. Wir sagten ja eben, dass Weimar, das weiß beinahe jeder, die Stadt des Bauhauses, ja, eine völlig entgegengesetzte Architektur zu der, aus der die meisten Spolien kommen. Kannst du dir denn vorstellen, Bauhaus ist ja auch viel zerstört worden im Krieg. Kannst du dir denn vorstellen, wie würde denn eine Bauhaus-Spolie aussehen? Und wo würde man die denn verwenden?
Naja, also man kann, es gibt im Übrigen Bauhaus-Spolien. Und zwar ist das das Bauhaus-Reuse-Pavillon, der in Berlin, glaube ich, im Moment gerade noch steht oder aufgebaut im Tempelhofer Feld. Das sind Elemente vom Bauhausgebäude, jetzt zwar nicht in Weimar, sondern in Dessau, die dort von der vorletzten Restaurierung Fensterelemente, die dann bei der letzten Restaurierung entfernt worden sind. Und aus diesem ist dann ein Pavillon errichtet worden, eben Bauhaus Reused. Also insofern kann es das durchaus geben, dort wo es Bauhaus, tatsächliche Bauhausarchitektur gibt. In dem Fall eben die Fensterfassade, Elemente der Fensterfassade des Bauhausgebäudes in Dessau. Sicher das, was am ehesten geeignet ist, dafür wiederverwendet zu werden.
Die Bauhaustreppe kann ich mir auch vorstellen.
Ja, ja.
Nach außen gesetzt dann ein Gebäude als Zeichen. Eva, entschuldige.
Ja, alles gut. Alles. Ich wollte noch einmal auf dieses politische Thema zurück, bevor wir uns vielleicht noch modernen Beispielen widmen, weil da gibt's ja ganz, ganz tolle in deinem Buch. Aber in Frankfurt, und Rosa und ich hatten uns da auch schon mal drüber unterhalten in einem anderen Zusammenhang, ist es ja so, die Altstadt war ja durchaus in Kritik. Also es gab ja dieses Thema, dass man das dem einer rechten Strömung zugeordnet hat, ne? Und das ist ja relativ häufig, wenn man so Historienbezüge macht oder Dinge historisch wieder aufbaut, ist ja diese Diskussion präsent. Wie ist da dein Standpunkt oder wie
auf die, ich glaube, wichtig ist es gar nicht so sehr, was ich jetzt dazu meine, zu dieser Diskussion mit den rechten Räumen. Dazu könnte man sich auch äußern, finde ich auch eine interessante Frage. Aber was ich schon in jedem Fall interessant finde, ist, wie in Frankfurt, was man eine wichtige Funktion eben der Spolien kann man sehr schön in Frankfurt sehen, wie dort nämlich von Anfang an aus beschlossen worden ist, dass man die neue Altstadt, wunderbarer Begriff, oder die neue Altstadt aufbaut, wiederaufbaut oder wie auch immer man das irgendwie nennen wird, will, dass von dem Moment an ja dann auch die Spolien ganz gezielt gesucht worden. Da ist dann zuerst ein Inventar erstellt worden von den Elementen, die noch im städtischen und öffentlichen Besitz sind. Teil stand ja dann in irgendwelchen Gärten oder waren sonst irgendwo
600 eingebaut. Stück.
Genau, es ist also, man hat sehr früh hat man die gesucht, inventarisiert und war schon klar, die spielen eine ganz große Rolle. Und zwar als eine Art Authentizitätsbeweis zu zeigen, also wir bauen jetzt, man mag das irgendwie merkwürdig finden, dass wir jetzt irgendwie im 21. Jahrhundert so bauen, wie man das im 15., 16., 17. Jahrhundert gemacht hat. Aber um dem zu zeigen, das ist jetzt nicht einfach nur reine Fantasie, sondern wir wollen etwas wiedergewinnen, dafür spielten diese authentischen Teile, diese wirklich aus der Vergangenheit stammenden Elemente, eben diese Spolien, spielten dafür eine ganz große Rolle. Und das konnte man sehen, eben, dass schon sehr früh das gesammelt wurde und dass eigentlich auch in der ganzen medialen Begleitung des Wiederaufbauprojekts, das immer eine extrem wichtige Rolle spielt. Also das in den Zeitungen und so. Und bis heute eben, bis zu Führungen, wenn man heute sich anhört, die Führung durch dieses Domrömerviertel oder Neue Altstadt, es wird immer wieder darauf hingewiesen, das sind Elemente, die tatsächlich irgendwie von hier stammen. Und die Art und Weise, wie diese dann verbaut worden sind, das ist dann wieder ein ganz breites Spektrum. Das ist ein Thema für sich, wo man auch sehen kann, manche sind so verwendet worden, dass man gar nicht sehen kann oder kaum sehen kann, dass das irgendwas ist, das nicht immer dort war. Andere sind ziemlich schräg verbaut worden, dass man von Weitem sieht, eigentlich passt das nicht hierhin, aber wir wollen zeigen, da ist irgendwie was alt daran.
Und jetzt hatten Sie nun mal diese große Sammlung und jetzt haben Sie das auch mal schön alles verbaut, ob es nun gerade gepasst hat an der Fassade oder nicht. Ich würde an der Stelle gerne die Marie-Therese Deutsch, ich weiß nicht, ob die dir auch bekannt ist, zitieren. Das ist eine Frankfurter Architektin, die mir mal nicht ohne Stolz erzählte, sie sei die einzige Frau, die ein Hochhaus gebaut habe. Und sie hat übrigens auch da mitgewirkt, die sagt in einem Interview: Ich will aber betonen, dass ich kein großer Freund der Rückgriffe auf die historisierenden Fassaden bin. Also die Fassaden, nicht die Spolien. Da arbeitet man mit Bildern, die reines Showgeschäft sind. Ja, und ich finde auch die Verwendung von den Spolien in der Altstadt, die sind teilweise auch Showgeschäft, weil man sie eben nicht mehr als Moment der Irritation empfindet, so wie es in der, wie ich sagen würde, guten Verwendung von Spolien gemacht wird. Ja, dass es eine Irritation ist, über die man stolpert und sich dann den Fragen stellt, die sich daraus ergeben, sondern teilweise ist es ein Sammelsurium, ein bisschen so wie in so einem Disney-Legoland, ja. Oh, hier klemmen wir nochmal einen alten Torbogen hin. Oh, da, was haben wir denn noch übrig, so ungefähr? Aber da sind Eva und ich teilweise nicht ganz einer Meinung.
Ja. Ja. Ja, da bin ich relativ nah bei dir, würde ich mal sagen.
Ja. Okay. Vielleicht machen wir mal den Schritt in die Zukunft. Es gab ja so schöne Beispiele in deinem Buch. Und wo ich hängen geblieben bin, ist zum Beispiel ein Gebäude in Brüssel, das EU-Ratsgebäude. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was dort gemacht wurde und was da die Spolie ist.
Ach, schön.
Genau, also das ist von Philippe Samin und Partner ist das errichtet worden. Ich glaube, das ist 2016 oder so eröffnet worden. Das neue Repräsentationsgebäude des EU-Rates, also ein ganz wichtiges Gebäude. Und das ist im Inneren Hightech, mit Kugel und alles drum und dran. Aber zwei Fassaden zur Hauptstraße hin sind errichtet worden aus 3000 alten Fensterrahmen, die, so jedenfalls die Erzählung, aus allen EU-Ländern stammen sollen, gesammelt worden sind, aufgearbeitet worden sind und dann zusammengesetzt worden sind zu diesen zwei Fassaden, den man auch eben ansieht. Eben sind alte Holzfenster unterschiedlicher Formate, die dann zu einem relativ einheitlichen Fensterraster zusammengesetzt worden sind. Und es hat mehrfache symbolische Bedeutung. Das eine eben, dass die aus allen EU-Staaten stammen sollen, etwas Gemeinsames. Das andere aber natürlich eben auch der Nachhaltigkeitsaspekt, dass man sagt, gerade solche Holzfenster, die immer noch überall, auch in allen EU-Staaten, in der Mulde landen, dass man die rausschmeißt und dann irgendwie kommen irgendwelche Plastikfenster oder so werden reingemacht, dass das nicht unbedingt nachhaltig ist, sondern dass man diese Fenster eben auch aufarbeiten kann, Holzfenster aufarbeiten, reparieren kann und sie wiederverwenden kann. Also insofern eine doppelte Symbolik an diesem Gebäude. Man kann das architektonisch gelungen oder nicht gelungen finden, aber es ist sicher interessant, dass sich die EU eine solche Architektur gibt. Ja,
und es hat auch dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip in sich, ne? Also Dinge wiederzuverwenden, das ist natürlich da drin, aber auch diese wahnsinnige Symbolkraft, dass die aus den ganzen Ländern kommen. Also das hat mir hat es sehr gut gefallen. Und das nächste, was mir, wo ich drüber oder hängen geblieben bin, ist, dass in Magdeburg die offene Quartiersbibliothek. Hm. Das ist, ja, fand ich auch total spannend. Vielleicht kannst du sagen, was da die Spolie war.
Ja, das ist auch ganz interessant. Das ist in Magdeburg-Salbke, das ist so ein eher problematisches Viertel, oder war es zumindest in Magdeburg. Und da gab es vor langer Zeit, gab es da mal eine Quartiersbibliothek, die es dann aber nicht mehr gab. Und da haben dann die eine Bürgerinitiative im Viertel haben da provisorisch aus Bierkästen haben sie an einem freien Gelände, ziemlich im Zentrum eben dieses Viertels, haben sie so ein Stadtteil Bibliothek, so halb Bibliothek, halb Möbel, das ist eine offene Struktur, also halb Architektur, halb Möbel, haben sie mal aus Bierkästen errichtet und das als provisorisches Quartierzentrum für einige Tage oder Wochen. Das war ein ziemlicher Erfolg, sodass sie dafür dann irgendwie Fördermittel bekommen haben, um das auch architektonisch zu verstetigen, natürlich dann nicht mehr mit Bierkästen. Aber diese Idee, irgendwas wieder zu verwenden, die lag nun in der Luft und war, glaube ich, auch der Förderbescheid daran gebunden. Und schließlich haben sie das dann gemacht mit Elementen, sogenannten Hortenkacheln, die von diesen Kaufhäusern, die es in Westdeutschland in jeder Stadt fast gab in den 50er bis 70er Jahren des Hortenkaufhauses. Da ist das Kaufhaus in Hamm, ist es, glaube ich, genau, Hortenkaufhaus in Hamm ist abgebrochen worden. Und diese weißen Alukacheln sind gekauft worden eben von den Magdeburgern. Und daraus ist dann aufbereitet worden, neu eingefärbt und so. Und daraus ist dann dieses Möbel entstanden, das eigentlich ganz gut funktioniert. Und da finde ich eben auch so diese Symbolik, dass eben aus einem westdeutschen Kaufhaus, das steht für eine bestimmte Zeit, eben 50er bis 70er Jahre, als überall solche Dinge errichtet worden sind, solche Konsumtempel, deren Zeit aber tatsächlich abgelaufen ist, wie vermutlich die Zeit aller dieser innerstädtischen Einkaufszentren, dass diese Elemente dann irgendwie zur Stärkung eines Quartierzentrums im Osten in Magdeburg wiederverwendet werden. Also das finde ich auch so eine ziemlich hintersinnige Symbolik, die mir ganz gut daran gefällt, außer dass mir eben auch über das hinaus, dass ich finde, dass es auch architektonisch eigentlich eine ganz schöne Lösung ist, die da gefunden worden ist. Mit diesen Elementen, die sich auch gut wiederverwenden lassen, die sich gut fügen lassen, weil sie eben auch gewissermaßen abnehmbar und dann eben auch wieder zusammensetzbar sind.
Und dazu noch eine Stadt im Osten. Und ich finde es statistisch auffällig, dass in unserer fünften Sendung schon wieder Kaufhaus in Magdeburg Thema ist, wie es in der zweiten Sendung die surreale Stadt schon genannt wurde. Aber mal jetzt die Symbolik der Nachhaltigkeit, die finden wir auf jeden Fall in der Wiederverwendung von modernen Elementen, Fenstern eventuell etc., dass man sozusagen auch da Stolpersteine hat, die symbolisch darauf hinweisen, dass wir eben Sachen, abreißen, die vielleicht noch funktionieren und nicht Elemente aus Gebäuden nehmen, die sowieso kaputt sind oder verfallen sind. Ja, aber hat es denn unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einen wirklichen Nutzen? Also hat das einen Recycling-Nutzen oder geht es eher um das Intentionale, das Symbolische, das Gedachte?
Also ich glaube, dass das Element mal das Symbolische ist sicher mal das zunächst mal das Wichtigste, eben sei das jetzt in Magdeburg-Salbke oder sei das eben das Beispiel in Brüssel. Darüber hinaus ist aber diese Symbolik jetzt ja nicht einfach nur eine rein abstrakte Symbolik, sondern es ist eine Symbolik, von der ich doch überzeugt bin, dass sie eben auch in die Zukunft weist, aufs Baugeschehen insgesamt oder zumindest weisen sollte, dass sich nämlich das Baugeschehen ja durchaus eigentlich radikal ändern muss, weil unter dem Aspekt des Klimawandels, der Klimakatastrophe, wenn man sieht, wie groß der CO2-Ausstoß des Baugewerbes ist, dann muss man sagen, so können wir einfach nicht mehr eine, zwei Generationen weiter so bauen. Also muss sich das Bauen ändern. Und entsprechend gibt es ja auch zahlreiche Initiativen eben auch schon, die sich diesen Änderungen in unterschiedlicher Weise zuwenden. Und da ist die Wiederverwendung von Bauteilen ist sicher etwas ganz Wichtiges. Auch wenn man sich die Beispiele anschaut, dann haben die alle immer noch auch zunächst mal etwas Symbolisches, aber es weist doch darüber hinaus, dass es auch im Moment ja auch sich Strukturen bilden, so etwas wie ein Markt bildet, Strukturen in der Ausbildung, Strukturen im Materialtausch, dass also diese Wiederverwendung von Materialien durchaus auch etwas sein kann, das mittel- und längerfristig für den Baubetrieb insgesamt über das Symbolische hinaus Bedeutung hat.
Ja, das ist ein total wichtiges Thema, absolut. Und was ich noch total interessant finde, ist ein weiterer Aspekt der Spolien, die du drin hast, den würde ich jetzt einfach auch nochmal nennen. Und zwar gibt es ja nicht nur diese Spolien, die wiedererkennbar sind, sondern in deinem Buch sind auch Spolien, da sind zerschredderte Bauelemente drin. Das heißt, man hat, der Bezug ist ja gar nicht so richtig erkennbar, sondern man hat dann die alte Fassade verwendet, hat sie dann geschreddert und in der neuen Fassade verwendet. Das ist dann auch Spolie. So.
Ich sage auch, das ist dann echt grenzwertig. Ja. Also da ist der Begriff sicher strapaziert und ob bis an die Grenze oder über die Grenze hinaus, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich fand es aber schon auch wichtig, diesen Aspekt, gerade im Hinblick auf das, was wir gerade besprechen, im Hinblick auf das, wie baut man oder wie soll man und wie kann man bauen, diesen Aspekt doch auch zumindest anzusprechen, dass es dann, und die Beispiele, die ich genannt habe, etwa das Bikinihaus in Berlin, wo Teile der Glaspaneele des Bautes aus den 50er Jahren so nicht mehr wiederverwendet werden konnten und deshalb dann also geschreddert worden sind und in den Verputz der neu errichteten Teile eingefügt worden sind, dass man eben auch sieht, dieser Verputz hat eine ganz spezielle Struktur. Das hat natürlich auch zunächst mal hauptsächlich auch symbolische Bedeutung, wenn es dann eben auch heißt, eben von den Architekten oder von den Bauherren, wir haben das wiederverwendet und das ist im Bereich eben auch des ökologischen Bauens, dann ist das, wenn man es nach den heutigen Berechnungskriterien wirtschaftlich berechnen würde, dann ist das natürlich, sind das hauptsächlich Mehrausgaben. Aber es ist eben auch schon ein Hinweis darauf, man kann Material, Baumaterial in unterschiedlicher Weise wiederverwenden. Das ist, glaube ich, schon dann doch auch in dem Fall wieder über die Symbolik hinaus ein Hinweis, in welche Richtung man auch denken und versuchen soll, neue Verfahren auch entwickeln soll.
Wenn wir jetzt mal einen Esoteriker fragen, der sieht das ganz anders. Der sagt, wenn diese Materialien wiederverwendet, haben wir auf einer energetischen und feinstofflichen Ebene, haben wir sozusagen das Gebäude nochmal gebaut, ja, weil wir die Energien damit auch transportieren.
Mach. Also dieser Aspekt des des Magischen der Spolienverwendung, den habe ich ja auch angesprochen. Und ich meine, das ist zum Teil auch bei den Frankfurter Spolien, wenn es heißt, es ist irgendwie so wahnsinnig wichtig, dass wir solche Teile irgendwie haben. Also es gibt immer wieder so Elemente, wo offensichtlich diesen alten Teilen gewisse magische Funktion beigemessen wird. Das hat dann irgendwie auch so was Archaisches und das ist natürlich dein Esoteriker, den du jetzt gerade erwähnt hast. Das ginge dann in die Richtung, oder?
Wir leben ja hier in einer Stadt, wo auf derselben Fläche immer wieder eingerissen und aufgebaut wird und erleben jetzt gerade, dass teilweise echte Landmarken an Gebäuden eingerissen werden, die nach dem Krieg entstanden sind und wieder aufgebaut werden und versuchen irgendwie ähnlich auszusehen. Also das erste Hochhaus Deutschlands, das Zürich-Hochhaus, wurde abgerissen. Das wurde der UBS-Tower dafür hingebaut. Wir hatten ein wirkliches Erkennungs- und Wahrzeichen der Stadt Frankfurt, der Henninger Turm. Das ist ein runder Aufsatz auf einem, ja. Du kennst das, weißt du, was es ist?
Ja, Ja.
So, den haben sie jetzt irgendwie versucht nachzubauen und die Ikonografie stimmt halt hinten und vorne nicht. Wo ich sage, da hätte man mit Spolien vielleicht besser arbeiten können, wenn man dieses Rondell oben auf ein neues Gebäude gesetzt hätte. Wenigstens im Original, dann wäre die Proportionalität noch erhalten geblieben. Ich finde aber, dass du sehr recht hast, wenn du sagst, dass wir in die Zukunft gucken müssen. Ich höre oft, dass ein Gebäude, ein Neubau, wenn er im Bereich der gewerblichen Immobilie, also Bürobau oder so, nach 10 Jahren eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist und man müsste ihn eigentlich wieder abreißen. Und wenn ich sowas von Immobilienleuten höre, dann drängen sich mir doch gewisse Fragen auf, wie weit die in die Zukunft denken. Ich glaube, da ist viel schnelles Geld im Spiel, was so einen kurzen Intervall nur absehen lässt, ja, von 5 bis 10 Jahren, oder?
Vielleicht auch unterschiedliche Bedürfnisse dann, ne? Ich meine, die Bürowelten haben sich jetzt auch natürlich drastisch geändert. Also,
ja. Aber ich meine, ja, das könnte man ja auch mit Anpassungen. Also, ja, ich meine, man kann sich das ja nur leisten, solche schnellen Zyklen, weil einfach jede Menge Kosten, die gesellschaftlich vorhanden sind oder die kommen, einfach abgewälzt werden halt auf die Allgemeinheit. Ja. Würde man irgendwie halt, ich weiß nicht, schon nur der CO2-Verbrauch tatsächlich besteuern, wie die effektiven gesellschaftlichen Kosten sind und weitere solche Elemente auch, dann würde man das vermutlich so schnell nicht mehr machen, sondern würde sich dann überlegen, wie kann ich die neuen Bedürfnisse auch in die alten Formen reinkriegen. Aber das ist natürlich eben bei dieser Wiederverwendungsdiskussion bezogen auf die Zukunft des Bauens insgesamt eine Frage, dass die Technik und das Wollen ist das eine, das andere ist, dass entsprechend auch die politischen Vorgaben entsprechend zu ändern sind. Sonst funktioniert das nicht.
In der Nachhaltigkeit spricht man ja davon, dass es sich um Externalisierung von Kosten handelt.
Ja,
also
ja,
ein Gebäude ist zu teuer, ist zu refurbischen und die Technik auf den neuesten Stand zu bringen. Und ein Neubau erscheint nur dann günstiger, wenn man die gesamtgesellschaftlichen Kosten eben nicht mit einrechnet.
Genau. Also wenn man alles bepreisen würde, dann würde das sofort ganz anders aussehen, ja.
Insgesamt finde ich aber das Momentum für die Spolie natürlich jetzt extrem spannend. Also wir sind in einer riesen Transformation wirtschaftlich. Also die Arbeitswelt, alles ändert sich so wahnsinnig drastisch. Also sehr vergleichbar mit der industriellen Revolution. Und da Bezüge noch herzustellen zu einer Vergangenheit, das finde ich total spannend. Wie ist es denn? Gibt es denn irgendwelche Register, Kataster, wo solche Erhaltenswerten oder überhaupt solche Elemente geführt sind? Also wenn ich jetzt Architekt bin und sage, ich würde eigentlich gerne so eine Fassade wiederverwenden, gibt es da irgendwo?
Also ich glaube, das sind so Dinge, die im Moment so im Entstehen sind. Also sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, auch in den Niederlanden gibt es jetzt solche Bestrebungen, das eben auch zu vernetzen. Also das ist darum, wenn man hat ein Gebäude, das man abbrechen, umbauen will, dass man dann ins Netz stellt, ich habe 7 Treppen abzugeben und ich weiß nicht, Fassadenpaneele, und gleichzeitig kann man sich dann eben dort, kann man gucken, wer könnte das irgendwie brauchen. Also dafür ist jetzt natürlich irgendwie das Netz ganz praktisch, um diesen Handel und diesen Austausch eben auch tatsächlich zu ermöglichen. Und da gibt es inzwischen schon, also in Deutschland mit Restado und in der Schweiz mit Salza heißt der Verein dort, der auch vom Bundesamt für Umwelt gestützt worden ist, so Bemühungen, eben solche Vernetzungen hinzukriegen. Und das ist, glaube ich, schon ganz spannend, wenn dort bekannt gegeben wird, ja, ich habe das und das, und andere, die beim Planen sind, dann sehen können, was könnte ich da irgendwie wiederverwenden.
Also Digitalisierung des Spolien.
Ja, genau.
Ja, es gab ja mal in Frankfurt diese Datenbank, aber die ist nicht mehr existent, weil ja alles verbaut wurde. Ich würde gerne mal ein bisschen zusammenfassen, was ich hier so mitgenommen habe über Spolien. Also wir haben einmal die pragmatische Zweitverwendung, die man aber eigentlich nicht als wirkliche Spolie werten sollte, weil sie nicht intentional ist. Dann haben wir schöne Spolien, einfach dekorative Elemente, die gefallen. Dann haben wir so etwas wie historische Erinnerungsmarken. Da haben wir viel drüber gesprochen, speziell im Kontext Krieg und Nationalsozialismus und auch Judenvertreibung. Dann haben wir topografische Erinnerungsmarken, wo wir sagen, also hier stand ein Gebäude. Fällt mir übrigens der Anhalter Bahnhof in Berlin ein. Der würde sich perfekt eignen, ja. Und dann haben wir ideologisch begründete Spolien, über die haben wir auch noch gesprochen. Ist das so ganz gut zusammengefasst oder hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nö, das sind so, das denke ich, sind so die wesentlichen Punkte, würde ich jetzt auch mal sagen, ja.
Dann muss ich sagen, leider, wir müssen zum Ende kommen. Die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel über Spolien sprechen können und das Gefühl haben, jetzt haben wir eigentlich erst die Tür aufgemacht. Und ja.
Also wir sind jetzt auch Fans. Ja, also wir werden jetzt auch Fotos rüberschicken.
Ja, du wirst jetzt von uns bombardiert werden, auf Schritt und Tritt.
Okay, gut. Ja,
ich suche immer,
freue ich mich drauf, ja.
Ja, ich suche zum Schluss immer ein Zitat raus. Dieses Mal war es natürlich einfach, weil ich eine Buchvorlage hatte, nämlich dein Buch, und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich habe ein Zitat rausgesucht, was du auch verwendet hast, von Kevin Lynch, relativ am Ende. Und zwar, Kevin Lynch ist ja auch ein Architekt und Stadtplaner, der 1918 bis 1984 in den USA gelebt hat, auch Schüler von Frank Lloyd Wright war. Und er hat gesagt, the aesthetic aim is to heighten contrast and complexity to make visible the process of change.
Ein schönes Schlusswort, aber ich habe eine Überraschung für dich, Eva.
Ja.
Ich habe auch ein Zitat.
Ja, bitte, unbedingt.
Und ich frage mich, ob eine Erinnerung etwas ist, das man hat, oder etwas, das man verloren hat. Woody Allen.
Sehr schön.
Bis bald. Ich hoffe, wir sprechen uns wieder.
Ja, dann vielen Dank. War mir ein Vergnügen.
Ja, uns auch. War sehr schön. Vielen
Macht's
Dank.
Gut, ja.
Danke.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Yeah.